Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Es gibt in Sachen Corona zu viel Mainstream, zu viele Virologen, denen zu viele Politiker folgen, begleitet von zu vielen Journalisten, die zu wenig hinterfragen. Das in etwa ist der zentrale Vorwurf, der immer häufiger erhoben wird und der ein Stück weit auch von Professor Paul-Robert Vogt geteilt wird. Vogt arbeitet als Herzchirurg in der Schweiz. Er hatte mal im chinesischen Wuhan, dem Ausgangsort der Pandemie, eine Gastprofessur und er wurde für seine Forschung zu Infektionskrankheiten ausgezeichnet. In dieser Woche war Vogt in Leute zu Gast bei Nicole Köster.
Es ist schwierig zu erklären, wieso man nicht reagiert hat. Es gibt diesen Event 2201 von Bill Gates, in dem ganz konkret Ende 19 eine Corona-Pandemie weltweit diskutiert wurde. Es gibt viele Filmausschnitte im Internet, können Sie lesen, bis hin zu den ökonomischen Folgen einer solchen Pandemie und dann natürlich die wissenschaftliche Arbeit von Peng Zhou, der das voraussagt.
Und Sie sind dann zu dem Schluss gekommen, es liegt an einer westlichen Arroganz. Wie ist die zu verstehen?
Ich denke, wenn man zum Beispiel die Kommentarspalten guckt, auch die Medienbeiträge in der Schweiz und vor allem auch die Kommentarspalten, und das zeigt mir ein bisschen so die Atmosphäre und die Stimmung, dann heißt es sowieso, alle Chinesen lügen und den Taiwanesen kann man nichts glauben und Singapur ist eine Familiendiktatur, kann man auch nichts glauben. Und das ist einfach eine schlechte Haltung, wenn zum Beispiel China am 31. Dezember die WHO informiert hat. Die Chinesen haben ein Überwachungssystem für atypische Pneumonien installiert, das 2017 mit jenem in Holland verglichen worden ist und das sehr gut funktioniert. Das wurde auch so bestätigt. Und wenn dann die WHO am 30. Januar, ich sage mal, weltweiten Pandemiealarm gibt und verschiedene Länder verschiedene Vorsichtsmaßnahmen treffen, dann kann man halt nicht die Augen verschließen, sondern ich denke, da muss man gucken, was passiert und was machen diese Länder.
Aber es gibt ja durchaus die Kritik, die am Wochenende auch vom Verbund der 5 Geheimdienste aufkam, dass durchaus in China der Beginn der Pandemie vertuscht wurde.
Ich meine, ich denke, so wie ich das begriffen habe, haben sie am Anfang gedacht, das sei SARS. Sie da gedacht haben. Sie mussten zuerst herausfinden, dass es überhaupt ein neues Virus ist. Für mich sieht es so aus, als ob jetzt die Chinesen in Wuhan Coronaviren forschen, dann springt eins aus dem Fenster und dann sagen sie, wir sagen nichts. Aber die Tatsache ist, dass diese Forschung an Coronaviren ist eine weltweite Forschung. Und es gibt dazu Publikationen, die jeder finden kann. 2015 eine Forschungsgruppe North Carolina, Jefferson, Arkansas, Harvard, zusammen mit Wuhan, zusammen mit einem Institut aus der Schweiz in Bellinzona, haben ein Paper publiziert, wie sie synthetisch an SARS-Coronaviren manipuliert haben. Es wurde dann vom National Institute of Health in Amerika wurde ein Moratorium verhängt, weil zu gefährlich an MERS und SARS-Viren zu forschen. Und dieses Moratorium wurde 2017 aufgehoben. Diese Forschung ist international. Die Forschung auch von Xi Zhengli, die natürlich jetzt im Mittelpunkt steht in Wuhan, wurde zum Beispiel von den Amerikanern bis zuletzt mit Millionen Dollars unterstützt. Es waren ausländische Forscher in Wuhan. Das Labor wurde von den Franzosen mitgebaut. Das ist nicht eine, wie soll man sagen, etwas Lokales in Wuhan, und da war die ganze Forscherwelt war eigentlich involviert in der Corona-Forschung.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit dem Schweizer Herzchirurgen und Infektionsspezialisten Professor Paul-Robert Vogt. Vogt kritisiert die Politik in den europäischen Ländern dafür, dass sie seiner Meinung nach viel zu spät auf den Coronavirus aus China reagiert haben. Und auch der sogenannten aktiven Durchseuchung steckt Vogt eher skeptisch gegenüber.
Ja, das war die Idee, dass man die sogenannten Low-Risk aktiv durchseucht oder sagen wir mal aktiv infiziert. Meiner Meinung nach ist das ein Unsinn. Erstens, Sie kennen weder die akuten Gefahren noch die Langzeitschäden. Die kommen jetzt ans Tageslicht, langsam. dann bei einer aktiven Durchseuchung vermehren Sie ja die Masse an Viren. Und je mehr Viren Sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Mutation. Und desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus dem Menschen anpassen kann und noch viel aggressiver werden kann. Das heißt, Sie müssen die Masse der Viren eigentlich einschränken. Es war ja auch typisch, dass in der spanischen Grippe die zweite Welle viel schädlich, viel tödlicher war, weil sich das Virus dem Menschen angepasst hatte. Das heißt, Sie müssen die Anzahl Viren reduzieren und nicht noch durch eine aktive Infizierung erhöhen. Und man hat keine Ahnung, was das bedeuten könnte. So ein bisschen in der Schweiz kann ich sagen, sicher das Problem, wie man diese Pandemie am Anfang angegangen ist. Ich meine, das war eigentlich die erste medizinische Empfehlung, wie man eine Pandemie behandeln soll in der Schweiz gegenüber der Regierung und den Medien, kam von einem Ökonomen. Und ich denke, das ist natürlich ein Witz. Die erste Empfehlung sollte von den Medizinern kommen und gleich zu Beginn.
Aber umso wichtiger ist jetzt auch die weitere Verständigung zwischen Medizin, zwischen Politik und Wirtschaft natürlich auch. Die Stimmen werden lauter, dass der Lockdown gelockert werden muss. Also wie kann eine gute Verständigung aussehen?
Natürlich, ich habe ja auch geschrieben, dass die Aufhebung des Lockdowns ja unvermeidlich ist. Niemand will so weiterleben. Was ich etwas feststelle in der Schweiz, habe ich den Eindruck, dass die Medizin so als Bremsklotz für die Aufhebung des Lockdowns angeschaut wird, dass man sagt, ja, wenn wir die nicht hätten, quasi die Mediziner nicht, dann wären wir schon längstens aus dem Lockdown draußen. Und ich glaube, diese Konfrontation ist ganz schlecht. Die Zusammenarbeit hat zu Beginn nicht stattgefunden, aber sie sollte jetzt stattfinden. Die Aufgabe der Medizin ist es, den Entscheidungsträgern in Politik diejenigen Daten zu liefern und diejenigen Maßnahmen zu empfehlen, die einen möglichst sicheren Ausstieg aus dem Lockdown gewährleisten können. Das heißt, man muss hier eng zusammenarbeiten.
Also da ist ja auch ein Thema, weil 80% der Infektionen symptomfrei erstmal verlaufen, hat bei uns Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärt, um rauszukriegen, ob ich das Virus schon hatte oder nicht, sind die Antikörpertests wichtig. Wie sinnvoll sind solche Tests?
Ja, es gibt ja über 80 Antikörpertests, aber man weiß zu wenig über die Zuverlässigkeit. Ich weiß, dass jene Gruppe, die in Rotterdam, Hannover, aber auch in China forscht, die Antikörper gegen SARS entwickelt haben, haben diese Antikörper in vitro getestet gegen Covid. Das hat funktioniert. Und sie sind jetzt dabei, das im Tierversuch zu evaluieren. Natürlich wären Antikörper ein Segen. Es gibt jetzt neu eine israelische Gruppe, die behauptet, dass sie diese Antikörper gefunden haben. Egal ob Impfung, Antikörper, wie auch immer, ich denke, bis man Millionen oder Milliarden von Leuten dann auch tatsächlich entsprechend versorgt hat, wird eine gewisse Zeit vergehen, trotz allem.
Aber die Planung liegt ja schon dabei. Diesen Monat sollen 3 Millionen solcher Tests ausgeliefert werden, ab Juni dann 5 Millionen monatlich. Ja. Macht das aktuell Sinn?
Ich denke schon. Ich meine, wenn man diese Entwicklung beschleunigen kann, dass doch auch durch gute medizinische Studien beweisen kann, dass das funktioniert, kann man ja nur sagen, je schneller, desto besser.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Frank Gosen kommt aus Bochum, lebt in Bochum, er ist Schriftsteller und Kabarettist. Er liebt das Ruhrgebiet, den Fußball und ganz besonders die Beatles. Eine Band also, die sich aufgelöst hat, als Gosen noch nicht mal 4 Jahre alt war.
Man konnte natürlich auch in den 60er Jahren alles zum ersten Mal machen. Zum ersten Mal Streicher einer Popmusik, zum ersten Mal ein Feedback einbauen und so weiter. Also was noch nie einer gemacht hatte. Aber die Beatles haben es eben gerade, was das Songwriting angeht, auf einem unglaublich hohen Niveau gemacht. Die Stones sind ja keine Songwriter, das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern Keith Richards, die Riffs, die Keith Richards erfunden hat, da wären andere froh, wenn sie eins davon in ihrem Leben mal erwinnen. Ich liebe die Stones ja auch, ne? Nur die Beatles haben mir immer sehr viel mehr bedeutet.
War das in allererster Linie dieses kreative Duo John Lennon, Paul McCartney?
Die unglaubliche Qualität, die die Beatles in sehr kurzer Zeit aufgenommen haben, in nur 7 Jahren. Und die enorme Wirkung, die wirklich über alles hinausgeht, meiner Ansicht nach, was es sonst gegeben hat, ist nur durch alle 4 zu erklären. Denn George Harrison hat einen oft unterschätzten Beitrag zu den Beatles geleistet im Binnenverhältnis. Und auch Ringo war enorm wichtig. Ich glaube nicht, dass sie mit Pete Best und wie der offenbar so als Persönlichkeit drauf war, zu den Beatles geworden wären. Erstmal Ringo macht sie in der Aufzählung der Vornamen einzigartig. John Paul George und Ringo. John Paul George und Pete kann jeder sein. Aber John Paul George und Ringo können immer nur die Beatles sein. Ringo war natürlich von seinem humorvollen, ausgleichenden Naturell her enorm wichtig und deshalb diese galaktische Wirkung konnten die, glaube ich, nur zu viert entfalten.
Und dass er nicht der allerbeste Schlagzeuger der Welt war, hat keine Rolle gespielt?
Na, darüber gehen die Meinungen ja auch auseinander. Also ich glaube, er ist nicht der Beste. Keiner von den Beatles war ein richtiger Virtuose. Paul McCartney hat meines Wissens eine Art von Basstechnik gespielt, die relativ innovativ war. George Harrison war als Gitarrist zum Beispiel jetzt nicht so ein Mucker. Nicht so einer, der die Soli so rausgehauen hat. Es war ein akribischer Arbeiter und auf einem durchaus hohem technischen Niveau. Aber While My Guitar, das Solo, hat er dann halt von Eric Clapton spielen lassen. Also Virtuosen waren sie, glaube ich, nicht. Aber sie waren halt in der Kombination besonders. Und Ringo, da heißt ja auch immer, er ist als Schlagzeuger unterschätzt worden. Ich kann es schlussendlich nicht so richtig beurteilen. Woran misst man das eigentlich an einem 10-minütigen Schlagzeug-Solo? Da waren andere vielleicht weiter vorne, aber Ringo war jetzt so schlecht auch nicht.
Die Beatles und die Frauen, haben sie bei ihren Recherchen, auch in Liverpool, im Übrigen eine Erklärung dafür gefunden, warum in den 60er Jahren so viele Frauen in Ohnmacht gefallen sind?
Die Beatles haben alle Männer wie Frauen halt begeistert, weil sie für die damalige Zeit einerseits was Wildes hatten, ich glaube aber auch was unheimlich Positives hatten. Die Stones waren die bösen Buben, das hat auch seine Notwendigkeit und Berechtigung gehabt, aber die Beatles hatten immer eine unglaublich positive Ausstrahlung und das hat halt einen Schwung gehabt und ein Gefühl von Freiheit für viele, eben geschlechterunabhängig, aber das sollten mal Frauen erklären.
In einer Woche nimmt die Fußball-Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder auf. Das freut die einen in jedem Fall. Auf der anderen Seite ist es so, dass manche darin eine Sonderbehandlung für Millionäre sehen. In jedem Fall kriegen wir Geisterspiele ohne Zuschauer und mit engmaschiger Testung. Auch darüber haben wir in SWR1 Leute in dieser Woche mit dem Schriftsteller und Kabarettisten und Fußballexperten Frank Gosen gesprochen.
Der Fußball hat mal wieder unterstrichen, dass er eine Sonderrolle beansprucht und auch bekommt und auch eine unheimliche Macht hat. Und deshalb, ich möchte, dass mein Verein überlebt.
Ja.
Und es ist ja ein kleinerer Verein, der, wenn die Gelder von Sky nicht kommen, tatsächlich große Probleme bekommen würde. Aber ich sehe das schon sehr kritisch, dass eigentlich diese ganze Fußballgemeinschaft auf einem eigenen Planeten lebt.
Also man kann sich auch die Frage stellen, warum ein Verein nach 4 oder 6 oder 8 Wochen pleite zu gehen droht, wie die eigentlich wirtschaften.
Na, was heißt, wie die wirtschaften? In einem Verein und in den kleineren noch stärker als in den anderen ist alles auf ein einziges Ziel ausgerichtet, möglichst viel Geld in den Lizenzspielerkader zu stecken. Sie müssen hohe Gehälter bezahlen, um vermeintlich gute Spieler zu bekommen. Das ist jedenfalls der Glaube. Ich war ja 7 Jahre Mitglied im Aufsichtsrat des VfL Bochum, deshalb weiß ich, genau das ist das Thema. Das heißt, jeder Verein hat einen Etat, der auf Kante genäht ist. Die können nichts zurücklegen, weil sonst die Leute sagen, okay, ihr habt 10 Millionen auf der hohen Kante, damit kommt ihr durch eine Pandemie. Aber ihr hättet auch mal in die sportliche Qualität investieren können, dann wärt ihr nicht abgestiegen, jetzt mal, um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Das heißt, es würde auch in guten Zeiten auch von den Fans überhaupt nicht gutiert, wenn sowas passiert.
Aber verzeihen Sie, der FC Bayern München ist ja ein sehr beeindruckendes Gegenbeispiel mit dem traditionell dicken Festgeld.
Er ist aber vor allem auch eine Ausnahme.
Ja.
Also der FC Bayern hat sich das erwirtschaftet. Dann gibt es Vereine mittlerweile, die eben sich nicht mehr am Markt behaupten müssen, wie Leipzig oder Leverkusen,
weil große Konzerne dahinter stecken.
Hoffenheim, wo Konzerne dahinter stecken und wo auch zum Beispiel die Zuschauereinnahmen immer geringere Rolle spielen. Wenn Sie den ersten Liga-Vereine nehmen, wie, ich kenne mich mit denen jetzt nicht im Detail aus, aber Augsburg oder Werder Bremen oder so, da ist eben alles auf Kante genäht, weil die Fans es ihnen auch nicht durchgehen lassen würden, wenn sie Geld sparen und dafür auf sportliche Qualität verzichten. Manchmal sind Vereine so gut unterwegs, dass sie mit wenig Geld viel erreichen, wie es jetzt phasenweise der SC Paderborn tut, wobei die höchstwahrscheinlich auch wieder absteigen. Auf der anderen Seite, oder so Union Berlin, da gehört aber auch zur Wahrheit dazu, die haben in der zweiten Liga eben kontinuierlich oben gespielt. Das heißt, die haben dann auch am Ende sehr viel bessere Gehälter bezahlt als zum Beispiel der VfL Bochum.
Jetzt hat Berlin seinen Spieler Kalou rausgeschmissen, weil der ein Video gedreht hat, das vielen nicht gefallen hat. Finden Sie diesen Rauswurf richtig?
Also ich finde auf jeden Fall richtig, dass der Konsequenzen zu tragen hat. Er wird natürlich auch ein bisschen zum Sündenbock gemacht. Man ist schnell dabei zu sagen, guck mal, so sind die eigentlich alle drauf. Es gibt natürlich auch positive Beispiele von Fußballern, die ein bisschen empathischer sind und auch viel für andere Leute tun. Aber ich frage mich, was passiert, wenn jetzt wenn jetzt mehrere Corona-Fälle in den Mannschaften auftreten? Erfahren wir überhaupt davon?
Ja.
Und was passiert dann?
SWR 1, Leute der Woche.
Jetzt mit Nicole Köster und mit dem Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, mit Stefan Brink. Corona und all die Fragen, die mit Corona zu tun haben, bestimmen inzwischen auch die Arbeit von Brinks Behörde, inklusive mancher Geschichten, die eher unappetitlich sind. Beispiel Freiburg: Bei der Videokonferenz des Anbieters Zoom an einem Gymnasium tauchen plötzlich pornografische Bilder auf.
Ganz offensichtlich ist es so, dass Zoom eine gewisse Stabilität garantieren kann, insbesondere auch Konferenzen mit vielen Teilnehmern, technisch gut abwickelt. Aber davon zu trennen ist die Frage, ob das auch ein sicheres System ist und was Zoom mit unseren Daten macht. Und hier geht es immer eben auch um Schülerinnen und Schülerdaten, also um Daten von Jugendlichen, die den Schulen anvertraut sind. Also ich kann wirklich nur an die Lehrerinnen und Lehrer appellieren, genau hinzuschauen, welchen Dienst setze ich ein, was mache ich damit und wo lasse ich besser die Finger weg.
Das Kultusministerium hatte die Schulen ja anfangs darauf hingewiesen, dass sie grundsätzlich alle Systeme nutzen könnten. Also wer übernimmt da jetzt die Verantwortung?
Tja, das war ein Hinweis des Kultusministeriums, den ich mir auch anders gewünscht hätte. Also zu sagen, wir experimentieren jetzt mal, ist vor dem Hintergrund der Krise und der Größe der Herausforderung zwar zu verstehen, aber es muss immer auch der Zusatz kommen: Liebe Leute, achtet darauf, dass bei eurem Experimentieren nicht die Rechte der Schülerinnen und Schüler unter die Räder kommen. Wir reden immer so abstrakt vom Datenschutz. Es geht in der Sache darum, dass eben sowas wie in Freiburg nicht passiert.
Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, und das kritisieren jetzt auch Schulleiter: Verlässliche Strukturen braucht es, konkrete Vorgaben. Arbeiten Sie als Landesdatenschutzbeauftragter nicht mit dem Kultusministerium zusammen? Woran liegt das?
Na klar, arbeiten wir zusammen. Das Kultusministerium hat ja in einem ersten Anlauf, der da nicht zum Ergebnis kam, Erfahrungen gesammelt. Und jetzt bei der zweiten Runde wollen wir es alle besser machen. Und wir unterstützen das intensiv, sind seit Mitte des vergangenen Jahres in Gespräch mit dem Kultusministerium. Das sind kritische Gespräche, da sind wir auch nicht immer einer Meinung. Aber das ist gut, das ist besser, das ist der richtige Weg, den wir jetzt gehen. Und ein Ergebnis dieses Weges ist zum Beispiel, dass Threema als wirklich sehr guter Messenger für die Kommunikation unter Lehrern freigegeben werden konnte. So stelle ich mir das vor.
Aber Threema ist ja jetzt ein Anbieter, der kein Bild bietet. In dem Sinne, wie macht man es dann mit Videokonferenzsystemen? Was ist da die Alternative?
Das ist schwierig. Wir haben, als wir letzte Woche uns an die Schulen gewandt haben und gesagt haben, passt bitte auf mit Zoom, guckt euch genau an, was ihr tut, darauf hingewiesen, dass es schon Alternativen gibt. Eine davon heißt Big Blue Button, ein System, das wir uns genau angeschaut haben und von dem wir sagen können, das kann man jedenfalls in Zeiten wie diesen durchaus einsetzen. Die Frage ist auch da immer, wie sieht das technisch aus? Ist das stabil genug? Wird das mit einer entsprechenden Bandbreite angeboten? Und auch da müssen wir einfach dran arbeiten, dass die Schulen sich eben aus genügend alternativen datenschutzkonformen Systemen bedienen können.
Das heißt, gibt es ein System, was der Landesdatenschutzbeauftragte jetzt guten Gewissens empfehlen kann, oder gibt es das gar nicht?
Doch, das gibt's. Das haben wir auch direkt am Anfang der Krise gesagt. Wir haben mit Moodle eine Plattform, wo wir geprüfte Instrumente eingestellt haben. Und auf Moodle ist auch Big Blue Button zu finden, also dieses Videokonferenzsystem, das geht. Frage ist immer, ist Moodle erreichbar? Kommen die Schulen damit zurecht? Und auch daran müssen wir arbeiten, aber das sind lösbare Probleme. Da muss man halt die Bandbreite erhöhen. Aber es liegt dann jedenfalls nicht am Datenschutz, dass nicht gut kommuniziert werden kann.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Sein allererstes Auto ist ein VW Käfer, Baujahr 69. Außen Chinchilla beige, innen Kunstleder rot, nach heutigen Kriterien eher gewöhnungsbedürftig, damals aber der absolute Hammer. Damit beginnt für Andreas Kessler eine lebenslange Liebe zum Auto. Kessler studiert Maschinenbau, arbeitet seit 25 Jahren als Autojournalist für Radio, für Fernsehen und für Printmedien. In der Leute-Sendung mit Nicole Köster ging es dann auch um die vielen Autos des Jahres 2020 und die dringend notwendige Mobilitätswende.
Also theoretisch ist das ganz einfach, denn da brauchen lediglich die zur Verfügung stehenden Mobilitätsformate, ja, die gibt es ja ganz viele, man kann zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, mit dem Flugzeug fliegen, Schiff fahren, Auto fahren, Bahn, Bus, die müssen intelligent miteinander verknüpft werden. Da sind natürlich Ballungsräume anders aufgestellt als das platte Land. In einem Ballungsraum ist beispielsweise denkbar so eine Art Mobilitätsflat, Ja, man zahlt einmal einen Betrag ein und kann jedes zur Verfügung stehende Mobilitätsformat damit nutzen.
Aber reicht das als Anreiz aus? Weil es muss ja eigentlich bequemer und komfortabler als das Auto sein.
Genau, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das Auto als Mobilitätsformat, das Automobil, ist natürlich mit weitem Abstand das attraktivste. Es steht eben mitnichten 23 Stunden am Tag nur herum, sondern es steht 23 Stunden am Tag bereit für die nächste Mobilitätsaufgabe, die sein Halter oder sein Nutzer an das Auto stellt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir beide uns zanken, aufstehen, mich in mein Auto setzen vor die Tür und zur Entspannung, na jetzt im Augenblick nicht, aber
du bist mit der Bahn gekommen. Du kommst hier nicht raus, Cassie.
Eben, genau. Also das ist der entscheidende Vorteil des Autos, dass man selbstbestimmt individuell mobil sein kann. Man muss keine Fahrpläne beachten, man muss keine komplizierten Tarifsysteme verstehen. Das ist einfach sexy, wie man heute sagt. Und da kommt eben kein anderes Mobilitätsformat ran. Deswegen steht das Auto immer über allem. Wenn man eine Mobilitätswende herstellen wollte, müsste man versuchen, die anderen Mobilitätsformate wenigstens in die Nähe dieses Konzeptes zu bringen. Und so weit sind wir noch nicht.
Wenn du sagst, das muss man vernetzen und kombinieren und intelligent machen, was für Konzepte gibt es denn da noch? Was liegt denn da auf dem Tisch?
Na, also was in der Praxis gelebt wird oder wenigstens versucht wird zu leben, sind die Pendler, die fahren einen großen Teil ihrer Pendlerstrecke eben mit dem Auto und versuchen dann, wenn sie in die Nähe des Ballungsraums ihrer Zielregion kommen, eben das Mobilitätskonzept zu wechseln. Sprich, sie gehen auf so einen Park-and-Ride-Parkplatz, stellen ihr Auto hin und steigen dann in einen hoffentlich pünktlich und sauber erscheinenden Vorortzug meinetwegen und fahren die letzten 12 Kilometer eben damit.
Häufig gezwungenermaßen, weil natürlich auch die Parkkosten in den Städten unerträglich
hoch sind. Genau, das ist so ein Hilfsinstrument, um die Leute davon abzuhalten, mit ihrem Auto bis zum Ziel zu fahren, was sie natürlich gerne wollen, weil der Vorzug ist nun mal unpünktlich, er ist laut, er ist unbequem, er ist schmutzig, jetzt im Moment durch die Corona-Krise wahrscheinlich auch noch unhygienisch. Und deswegen fahren die Leute eben lieber mit dem Auto. Und man muss versuchen, wenn man eine Mobilitätswende realisieren will, mit den Alternativen zum Automobil genauso attraktiv und genauso sexy zu werden.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Vorgestern, am 8. Mai, jährte sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland. Und deshalb war an diesem Tag Professor Edgar Wolfrum zu Gast in SWR 1 Leute, Inhaber eines Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg. Wolfrum beschäftigt sich seit langem mit diesem 1000-jährigen Reich, das nach 12 Jahren kollabierte und mit einer Welt, die in Trümmern lag. Also haben wir Wolfrum gefragt, in welchem Zustand die Deutschen waren an diesem 8. Mai 1945.
Resigniert, dass der Krieg verloren war, fast apathisch durch die Bombennächte, die man ja wirklich erleiden musste, und auch Besetzung von Städten, die sind ja nicht alle friedlich durch die Alliierten besetzt worden. Und Furcht vor der Zukunft. Ich glaube, diese Zukunftsangst, die ist, was wird aus uns werden? Was werden die Alliierten mit uns machen? Es gab den Morgentauplan, Deutschland sozusagen als Ackerland. Wie werden die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges mit uns umgehen? Vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, als eben die Amerikaner und Briten die Konzentrationslager Dachau, Bergen-Belsen befreit haben und gesehen haben, was da eigentlich passiert ist.
Und dann beschlossen haben, Menschen, die in der Nähe gelebt haben, in diese Konzentrationslager zu führen und die gezwungen haben, hinzuschauen, um zu erkennen, welchem Regime sie so lange treu geblieben sind.
Genau. Und Filme gezeigt haben. Todesmühlen war einer der Filme, die Amerikaner gezeigt haben. Man kann sich das Grauen der Konzentrationslager gar nicht grausam genug vorstellen. Es waren Konzentrationslager, die Vernichtungslager, die alle außerhalb des Reichsgebietes lagen. Auschwitz, Treblinka und so weiter, im polnischen Bereich. Da ging es noch viel dramatischer zu. Also man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Die Deutschen waren geschockt, als sie da reingeführt wurden. Aber man muss auch sagen, die Legende, dass man nichts gewusst habe, das ist schon schwierig. Die Konzentrationslager sind am Ende des Krieges ja von den Nazis auch geräumt worden. Es gab Todesmärsche, das heißt, die Insassen sind durch Landstriche gelaufen und sind dort zu Tode gekommen. Viele Deutsche haben doch schon gewusst, was sich da abgespielt hat.
Und es gab ja auch eine riesige Infrastruktur, damit diese Todesfabriken auch funktionieren konnten.
jedes Lager hatte Außenlager. Also es geht da nicht nur Dachau. Dachau hatte 2 Dutzend Außenlager, wo eben auch KZ-Gefangene zur Produktion in der Kriegsindustrie und so weiter herangezogen wurden. Also das ist den Deutschen zum großen Teil nicht verborgen geblieben.
Umerziehung und Entnazifizierung. Wie wichtig war das auch für die Alliierten, die da nach Deutschland
gekommen sind? Es war ein zentrales Konzept für die Alliierten. Aber die Frage ist halt, wie erzieht man ein Volk um? Was heißt das eigentlich, Umerziehung? Entnazifizierung war relativ einfach. Da konnte man mit juristischen Mitteln vorgehen, Nürnberger Prozesse oder dann eben auch die Spruchkammerverfahren und entscheiden, wer war Haupttäter, Mitläufer und so weiter. Aber ein Volk umzuerziehen, von NS-Gedanken gut abzubringen und zu guten Demokraten machen, da kann man ja nicht sagen, das ist innerhalb von wenigen Monaten oder wenigen Jahren passiert, sondern das brauchte lange Zeit. Das brauchte lange Zeit. Da darf man sich nichts vormachen. Die Deutschen waren nicht am 8. Mai 1945 ein glühend Volk von Demokraten. Mhm. Das war nur eine absolute Minderheit.
Also die Amerikaner, die Engländer, die Franzosen und in Ostdeutschland die Russen, die ähnliche Konzepte verfolgt haben oder ganz andere?
Am Anfang ähnlich, aber dann ist die Kriegskoalition doch sehr schnell zerbrochen. Also der Osten hat schon seit 1946 ungefähr eine Sonderrolle gespielt mit ganz eigenen Dingen. Da ging es nicht um Entnazifizierung an sich, sondern um Umgestaltung der gesamten Gesellschaft hin zu einer sowjetischen oder einer kommunistischen Diktatur. Aber auch im Westen gab es Unterschiede. Die Franzosenzeit im Südwesten hat sich fundamental unterschieden von der amerikanischen Zeit. Stuttgart war amerikanisch besetzt, Freiburg war französisch besetzt. Da gab es ganz, ganz immense Unterschiede. Ein Angleichungsprozess, kann man sagen, findet erst kurz vor der Gründung der Bundesrepublik statt.
Wir brauchen eine Erinnerungskultur und wir müssen aufstehen, wenn Menschen- und Freiheitsrechte in Gefahr sind, sagt der Heidelberger Zeithistoriker Professor Edgar Wolfruh. Mit ihm haben wir am Freitag gesprochen, also exakt 75 Jahre, nachdem die Wehrmacht bedingungslos kapitulierte und England, Frankreich, die USA und die Sowjetunion die Macht in Deutschland übernahmen und sehr schnell die Nürnberger Prozesse vorbereiteten.
Das muss man sich ja mal vorstellen, dass die Alliierten und die Sowjets waren damals noch mit dabei, diese Aufarbeitung des Nationalsozialismus, des Holocaust, des Vernichtungskrieges mit juristischen Mitteln durchgeführt haben. Mit juristischen Mitteln. Die haben nicht einfach die Leute an die Wand gestellt, sondern mit juristischen Mitteln, mit Anklage und Verteidigung. Das hat sie über Monate hinbezogen. Das war im Grunde genommen, war das ein ganz neues Mittel. Und Nürnberg war beispielgebend für das gesamte 20. Jahrhundert bis zum Internationalen Strafgerichtshof, den wir heute haben, zieht sich da eine Linie. Niemand, der Menschheitsverbrechen und Angriffskriege geführt hat, kann ungestraft davonkommen. Aber das Juristische ist das Wichtige.
Ja. Es gab diesen Hauptprozess, den ersten Prozess gegen die führenden Nazis, viele Todesurteile, ein paar Freiheitsstrafen, ein paar Freisprüche.
Immerhin
auch. Ja. Und dann gab es etliche Nachfolgeprozesse, die in unserer Wahrnehmung merkwürdigerweise keine besonders große Rolle spielen.
Ja. Nürnberg hat sozusagen das alles absorbiert, aber es gab verschiedene Berufsgruppen Nachfolgeprozesse und es gab Prozesse in den einzelnen Besatzungszonen. Also ganz vergessen, in Rastatt beispielsweise haben die Franzosen einen großen Prozess geführt. Wir haben es, glaube ich, deswegen vor allen Dingen vergessen, weil mit Gründung der Bundesrepublik 1949 ein Cut da war. Es gab dann keine Prozesse mehr. Die 50er Jahre, da gab es keine Prozesse. Erst wieder mit dem Auschwitz-Prozess. Ab 1963 ist das wieder aufgenommen worden. Das war schon bedenklich, sodass in unserem Gedächtnis es so eingeführt wurde, als seien die Prozesse alliierte Maßnahmen gewesen. Mit der Bundesrepublik sei sozusagen alles vorbei und besser geworden. Und erst seit den 60er Jahren gab es doch da nochmal eine ganz andere Wendung. Und da wurden dann die Verantwortlichen für die Konzentration und Vernichtungslager vor Gericht gestellt.
Genau. Und wenn wir nochmal auf diese Zeit in der zweiten Hälfte der 40er Jahre gehen, also die Prozesse der Alliierten oder die Nachfolgeprozesse von Nürnberg gegen Ärzte, gegen Juristen, gegen Verwaltungsleute, die in welchem Ausmaß historisch gesehen Schuld auf sich geladen haben?
Bei den Juristen gab es nicht so viele die Schuld. Viele haben Schuld auf sich geladen, aber die Prozesse waren nicht groß, sondern die juristische Seite hat sich weit in die 50er und 60er Jahre reingezogen. Bei den Ärzten war es natürlich anders. Ich meine, die Ärzte haben Menschenversuche gemacht. Grausamste Menschenversuche, die man sich gar nicht vorstellen kann in den Konzentrations- und Vernichtungslager. Aber auch da muss man sagen, durch den Abbruch mit der Gründung der Bundesrepublik ist vieles doch auf der Strecke geblieben. Mhm. Und viele sind nicht so recht. Rechenschaft gezogen worden. Und es gibt eine ganz, ganz große Kontinuität in solchen Berufsgruppen in der frühen Bundesrepublik.
Eins gehört. SWR 1.